SRF 3 Input Podcast.
Ein Stück Stoff mit vier Löchern, bequem, praktisch, manchmal stylisch und auf alle Fälle nicht wegzudenken aus unserer Garderobe. T-Shirts. Wir haben alle einen Stossfall davon im Kleiderschrank und viele von uns täglich eins auf der Haut. Wie gut aber können wir unsere T-Shirts? Von wo kommen sie und woher gehen sie? Was sind wir bereit dafür zu zahlen? Und was für einen Preis zahlen andere? Wer macht sie, unsere T-Shirts? Und was meinen wir, wenn wir sagen, wir schauen auf Qualität, wenn wir ein neues kaufen? Redaktion und Moderation, Gregi Sigrist.
Liebe Kundinnen, liebe Kunden, euer T-Shirt in euren Lieblingsfarben, fast geschenkt.
Eigentlich ist es ja das Einfachste der Welt. Farbe auslesen, Schnitt anschauen, anprobieren, passt gut, Geld auf den Tisch und zwei Minuten später haben wir ein neues T-Shirt in der Garderobe. Bevor wir das mit dem T-Shirt zu kaufen ein bisschen komplizierter machen, wollte ich aber von den Leuten auf der Strasse wissen, auf was geschaut wird beim T-Shirt-Kauf.
Qualität, das Aussehen, das Design, ob es passt.
Dass mir es gefällt vor allem.
Nicht gross. Es muss eigentlich passen von Farbe her oder vom Giselle drauf ist.
Schöne Farben, nicht mit den Überschriften da.
Am liebsten einfach Naturfaser, also Baumwollen oder auch mal Seiden.
Die guten Baumwollshirts nehmen wir eben die glatt zwei Jahre. Wenn man irgendwo aus irgendeinem Grund an etwas Billiges kommt, dann lebt es eine Woche oder zwei Tage.
Ziemlich lang. Also solche Annen, die sind auch mehr als 3-4-Jährige.
Es gibt so Lieblings-T-Shirts, die man am liebsten eben nicht wegkriegt.
Eine Saison, und es mir noch gefällt, mehr als eine Saison.
Ja, die guten, die kosten halt die ganzen Namen zwischen 30 und 40 Franken.
Das teuer nicht, weil es für das, was man braucht, ist echt schade, das Geld über 50 Stunden, wenn ein T-Shirt ausgibt unter Umständen. Oder?
Wenn möglich von hier, also von Europa, nicht von den Ländern, wo sie da Kinder brauchen.
Nein, das ist mir egal.
Also ich bin jetzt nicht so, dass ich nur auf das schauen würde. Das spielt eigentlich nicht so eine grosse Rolle.
Input. Keine Angst. Für alle, die jetzt das Gefühl haben, Input fahre ich mit der ganz grossen Moralpredigt ein, wie viel Elend hinter diesen Kleidern steckt, die wir günstig kaufen und schnell wieder entsorgen. Wir wollen nicht den Zeigefinger ausfahren und auf böse Kleider, böse Firmen und uns, die bösen Konsumenten, zeigen. Den Zeigefinger, den brauchen wir zwar dann schon noch in dieser Sendung, aber mehr für die Bedienung von einer App, die uns helfen kann, wenn wir wissen wollen, wer welche Kleider wie herstellt. Und Input schaut hin aufs Etikett an unseren T-Shirts und wir wollen herausfinden, wie viel uns ein T-Shirt über seine Herkunft erzählt. Dafür habe ich zwei Shirts gekauft. Ein rotes für 99 aus dem H&M und ein grünes für 24 Franken von Switcher. Also ein T-Shirt aus einem der beliebtesten und günstigsten Kleiderläden und ein T-Shirt von einer Schweizer Firma, die sich Nachhaltigkeit und unter fairen Bedingungen produziert auf die Fahne schreibt. Mit diesen beiden T-Shirts im Gepäck bin ich zu der Clean Clothes Campaign gegangen. Clean Clothes Campaign, kurz CCC, ist ein weltweit tätiges Netzwerk, eine Kampagne, die sich für fair gehandelte und fair produzierte Kleider einsetzt. Die Koordinatorin in der Schweiz von dieser Kampagne ist Christa Loginbühl und von ihr wollte ich zuerst ganz einfach mal wissen, was ihr als erstes auffällt am roten T-Shirt aus dem H&M für 99 und am grünen von Switcher für 24 Franken.
Ja, natürlich ist auch gefällig der Preisunterschied. Es ist so quasi ein bisschen das Klischee, aha, ist jetzt billige Mode schlechter, ist teurere Mode besser. Dann, das Zweite, was natürlich auffällt bei diesem roten T-Shirt, ist das Conscious-Schild, das da so grün leuchtet und das ihm eben 50% Bio-Baumwolle verspricht. Es ist immer so eine Sache mit diesen Versprechen, die da jetzt eben auch im Marketing entsprechend ausgenutzt werden. Jetzt, wenn ich das anschaue, ist zum Beispiel meine erste Frage, ja, nach was ist das genau zertifiziert? Was heisst Bio-Baumwolle? Wie wird das überprüft? 50% ist sicher mal eine gute Idee, aber eben, man muss dann wissen, was ist wirklich das Label, was verspricht es. Man kann sich auch immer fragen, was ist mit den anderen 50%, die da klassische Baumwolle sind, warum ist es nicht 100% Bio? Wenn ich das Switcher-T-Shirt anschaue, fällt mir der Respect-Code auf, der da vermerkt ist. Das ist ja etwas, was speziell ist bei Switcher, dass man nachvollziehen kann, wo die Sachen sind produziert worden.
Der Respect-Code, den Christa Luginbühl hier anspricht, ist eine Zahl auf dem Zettel im Nacken von dem T-Shirt. Mit dieser Zahl oder eben dem Code kann man im Internet nachschauen, wo, wie, von wem und mit was das T-Shirt hergestellt worden ist. Bei meinem grünen T-Shirt finde ich mit dem Code unter anderem heraus, dass es kein Biobaumwolle-T-Shirt ist. Ein bisschen naiv habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass Switcher seine Shirts ausschließlich aus Biobaumwolle herstellt. Aber das ist nicht so. Und wieso das nicht so ist, das finde ich in Lausanne raus. Dort treffe ich den Gründer von Switcher, den Robin Cornelius. Der Robin Cornelius, der etwa die auch als Robin Hood von der Textilindustrie bezeichnet wird, holt mich in Lausanne am Bahnhof ab. Mit einem grossen, dicken Auto fahren wir in seine Firma. Irgendwie schämt er sich ein bisschen für diesen Riesenschlitten. Er versichert mir, ungefragt, dass das nicht sein Auto sei, sondern das von seinem indischen Geschäftspartner und Mitinhaber von Switcher. Seins, das sei gerade in der Garage. So grosse Autos seien ein Scheissdreck, sagt er. Aber für Geschäftsleute aus Indien halt wichtig und ein Statussymbol. 10 Minuten später kommen wir an im Hauptsitz von Switcher. Theatralisch, wie der Vater von einem verlorenen Sohn begrüßt der Robin Cornelius mein grünes T-Shirt aus seiner Produktion und erklärt mir, wieso aus Switcher nicht alles mit Biobaumwollenladeln produzieren. Um den Preis ging es dabei nicht, sagt er.
Absolut nicht. Ganz am Anfang, es gab nicht genug Produktion, das war ein bisschen teuer. Der Offre, la Demande, so war es. Aber jetzt, heutzutage, Biobaumwolle kostet je nach die Börse von Baumwolle fast ähnliche Preise wie konventionell. In diesem Fall, diese T-Shirt, du eingekauft hast, diese T-Shirt haben wir seit 1983. Und wegen seinem Gewicht und seiner konventionellen Baumwolle ist es sehr, stabil und so für Drucker. Das ist mehr für Siebdrucker. Und mit Bio-Baumwolle haben wir die Staple-Lengths und die Qualität von Biobaumwolle ohne Pestizide, Gott sei Dank, ja. Aber die Biobaumwolle ist nicht so regulär. So, never change a winning team.
Also, Biobaumwolle eignet sich weniger gut zum Bedrucken als konventionelle Baumwolle, sagt Robin Cornelius. Und Bio ist nicht unbedingt gleich teurer. Und so erstaunt es mich auch nicht mehr, dass ich im H&M ein T-Shirt kaufen konnte, das zu 50% aus Biobaumwolle besteht und weniger als 10 Franken kostet. Die grüne Bio-Etikette an dem roten Shirt gibt einem schon fast ein gutes Gefühl. Von einem Fairtrade-T-Shirt sind wir aber trotzdem noch weiter weg. Schon nur darum, weil Fairtrade ein schwieriger Begriff sei, sagt Christa Luginbühl von der Clean Clothes Campaign.
Fairtrade als solches ist etwas, was sich auf Rohstoff bezieht. Das heisst, was sich auf die Art und Weise bezieht, wie Baumwolle gehandelt wird. Im konkreten Fall ist das eben, dass man den Bauern eine Abnahmegarantie gibt, garantierten Mindestpreis und dass man etwas zahlt für ein Gemeinschaftsprojekt. Es sagt aber nichts aus, was genau dann weiter passiert in der Verarbeitung von dieser Bauern. Das heisst, es gibt schon gewisse Kontrollen entlang der Produktionskette, also bisher in Fabriken, die genäht wird. Man hat aber nicht die Garantie, dass zum Beispiel die Leute dort Ferien existenzsichernde Entlohnung haben.
Mein rotes T-Shirt mit dem grünen Schildli wirft Fragen auf. Fragen, die mir eigentlich nur die Mutter von diesem Shirt beantworten kann. H&M. Ich möchte wissen, wer an diesen 99 wie viel verdient und unter welchen Arbeitsbedingungen mein Shirt hergestellt worden ist. Ich fange an zu telefonieren und Mails schreiben. Mir wird schnell klar, dass eine Firma mit über 20 Milliarden Umsatz und mehr als 2 Milliarden Reingewinn pro Jahr nicht ganz genau Auskunft geben kann über das T-Shirt, das gerade mal 9.90 Franken gekostet hat. Vor das Mikrofon bringe ich dann auch niemand von H&M. Die schwedische Firma ist aber bereit, mir meine Fragen per Mail zu beantworten oder zumindest ein Statement abzugeben, das auf diese Themen eingeht. H&M schreibt:
Es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Verkaufspreis und den Löhnen der Arbeiter in den Fabriken unserer Lieferanten. Wir können unsere Preise vor allem so tief halten, weil wir so ein großes Unternehmen, 48 Märkte sind, in großen Volumen einkaufen, kleine Margen und eine effiziente Logistik haben, keine Zwischenhändler haben, unsere Produkte selbst designen und unsere eigenen Geschäfte betreiben. Wir sind ganz klar der Meinung, dass die Angestellten unserer Lieferanten von ihrem Lohn leben können sollten. Diesen Anspruch haben wir auch in unseren Verhaltenskodex Code of Conduct aufgenommen, der auf der Erklärung der UNO basiert. Wir denken, dass es langfristig verantwortungsvoller ist, uns dafür einzusetzen, dass alle Arbeiter in der gesamten Textilindustrie höhere Löhne erhalten. Aus diesem Grund trat H&M 2011 dem Fair Wage Network bei.
H&M ist also Mitglied vom Fair Wage Network. Fair, das klingt schon mal gut. Wage, das heisst Lohn. Und Netzwerk müssen wir nicht erklären. Einschätzen, was das Fair Wage Network aber genau ist, kann ich trotzdem schlecht. Und frage darum bei der CCC, der Kampagne für fair gehandelte und unter fairen Bedingungen hergestellte Kleider nach.
Also hinter dem Netzwerk steht eigentlich das sogenannte Fair Wage Assessment. Das ist ein System, wie man auf Fabrikebene kann erheben, wo die Fabrik steht bezüglich Lohnfragen. Also hinter dem steht so eine spezielle Kontrolle oder Messmethode, eigentlich mit der Idee, dass man natürlich Probleme entdeckt und anpackt. Jetzt ist natürlich das ist so, dass eine Mitgliedschaft im Fair Wage Network, das ist erstens nichts Formelles, man unterschreibt nicht mal etwas, und zweitens, man verpflichtet sich für nichts, und drittens, man legt überhaupt nicht fest, auf was für eine Lohnhöhe man herarbeiten möchte, was denn ein sogenannter Existenzlohn wäre. Das heisst, es ist völlig unverbindlich.
Also ist es bös gesagt, kein Anhaltspunkt, sondern noch böser gesagt, ein Witz.
Ja, H&M würde natürlich sicher sagen, das zeigt das Engagement, dass sie sich eben dort einsetzen, etc. etc. Aber in unserem Netzwerk, wir haben es mit Gewerkschaften und NGOs zu tun und mit Arbeiterinnen, die in diesen Fabriken arbeiten. Und was wir sehen, ist einfach, die ganze Lohnfrage ist extrem dramatisch und dringend. Das hat sich zugespitzt in der Finanzkrise. Das ist wirklich konkret so, dass die Leute zum Teil gravierend und schwer mangelernährt sind. Man sieht zum Beispiel in Kambodscha, wo in einem Jahr Tausende von Leuten sind kollabiert und wirklich völlig klar festgehalten, weil sie zu wenig gegessen haben, weil sie nicht sich ausreichend haben ernähren können. Wir wollen Verpflichtung, wir wollen, dass eine Firma wirklich sagt, sie arbeiten auf einen Existenzlohn, und zwar auf einen Existenzlohn, der sich jetzt aus unserer Sicht ganz klar so orientiert an dem, was die Asia Floor Wage Alliance vorgibt, der asiatische Zusammenschluss von Gewerkschaften und NGOs, der eine Lohnhöhe hat ausgerechnet. Und wir sehen das bis jetzt nicht. Wir sehen die Verpflichtung und das Engagement bis jetzt nicht, gerade in einem im Fall von H&M sehen wir das nicht.
Wenn wir von Löhnen reden, die nie nicht hinlangen, reden wir von einem Monatslohn von etwa 30 bis 40 Franken. Also, was wir hier in der Schweiz im Schnitt pro Stunde verdienen, verdient eine Näherin, zum Beispiel in Bangladesch, pro Monat. Natürlich sind die Lebenskosten in Bangladesch tiefer als in der Schweiz. So tief dann aber doch nicht. Nehmen wir mal die 35 Franken Monatslohn. Davon gehen vielleicht so 15 Franken weg für die Unterkunft, bleiben 20 Franken. Und schon hat die Person in diesem Beispiel nicht einmal mehr 1 Franken pro Tag zum Essen. In unserem Beispiel reicht der Lohn also nicht einmal recht zum Schlafen und Essen, zum Ausrechnen, was für andere Anschaffungen wie Medizin, Kleider oder Produkte für Körperpflege bleibt, kommen wir gar nicht. Dabei, sagt Christa Luginbühl von der CCC, bräuchte es gar nicht viel, um den Arbeiterinnen und Arbeitern in den Textilfabriken ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
Wir sind wirklich auf eine Berechnung von beschämend wenig. Also wir haben es hier ausgerechnet, und zwar ist natürlich je nach Kleidungsstück braucht man ja unterschiedlich lang für das Herstellen. Darum sind die Beiträge unterschiedlich hoch. Aber wir sind wirklich darauf gekommen, dass bei einem T-Shirt 10 Rappen mehr Lohn nötig wären für eine Existenzsicherung.
Also, 10 Rappen, die viel verändern könnten. 10 Rappen, ein Betrag, den man etwas genauer erklären muss.
Wir reden vom Lohn für die Herstellung eines gesamten Kleidungsstücks. Plus, wir reden vom Lohn für alle Leute, die beteiligt sind an der Herstellung dieses Kleidungsstücks. Also, das ist nicht 10 Rappen, die eine Näherin selber mehr hat, sondern das sind 10 Rappen, wo vielleicht insgesamt 50 Leute, die beteiligt sind an der Herstellung eines T-Shirts, mehr hätten.
Also das T-Shirt käme einfach 10 Rappen teurer aus der Fabrik am Schluss.
Das Problem ist natürlich, dass man dann diverse Margen hat. Das sind meistens Prozentsatz. Das heisst, wenn man am Anfang 10 Rappen mehr zahlt und das in diesem normalen Preismodell, wie man sie heute kennt, aufrechnet, ist am Schluss der Preis ein bisschen höher als die 10 Rappen, aber sicher auch nicht viel. Und unsere Meinung ist natürlich ganz klar, dass so viel Marge und Luft eigentlich drin ist in dieser ganzen Produktionskette auf der Seite von Markenfirma und Detailhändler, dass die locker könnten die 10 Rappen genau aus dieser Gewinnspanne rauszahlen. Es müsste am Schluss nicht mal teurer sein für Konsumentinnen.
H&M schreibt mir per Mail zu dem Thema:
Die Löhne in unserer Wertschöpfungskette sind ein zentrales Anliegen unserer Nachhaltigkeitsarbeit. H&M besitzt keine eigenen Fabriken. Wir legen daher die Löhne der Fabrikarbeiter weder fest, noch bezahlen wir sie. Trotzdem haben wir natürlich gegenüber allen, die zu unserem Geschäft beitragen, eine große Verantwortung. Dazu gehört auch eine angemessene Entschädigung für die geleistete Arbeit. Dies führt naturgemäß zu besseren Arbeitsbedingungen und einem stabilen Arbeitsmarkt, von dem zweifellos alle Parteien profitieren.
Was sich ein Kleiderfabrikant bei der Produktion von einem T-Shirt für Überlegungen macht, beziehungsweise wer vom Verkaufspreis von einem T-Shirt in etwa wie viel bekommt, das findet ihr grafisch dargestellt auf srf3.ch. Geschafft haben wir mit geschätzten Zahlen von der Clean Clothes Campaign und in dieser Rechnung finden wir unter anderem auch eine ungefähre Zahl, was die Arbeiterinnen und Arbeiter an einem T-Shirt verdienen. Da bewegen wir uns bei einem Prozentsatz von 0,5 bis 3%. Also bei einem T-Shirt mit einem Ladenpreis von 10 Franken investiert man in die Arbeit der Näherinnen und Näher zwischen 5 und 30 Rappen. Das sind Zahlen, die nicht nur Gerechtigkeitsfreaks und Weltverbesserer rote Köpfe bekommen. Rotlosigkeit und auch Hilflosigkeit macht sich breit, wenn man sich mit dieser Thematik davon beschäftigen.
Von jetzt an ging es dem Friedrich immer schlechter, denn nun wurde er von Tag zu Tag gerechter. Er merkte bald, dass seine Hosen nur deshalb so billig waren, weil die Webereien einfach an den Fremdarbeitern sparen. Und das Leder seiner Schuhe war aus jenem fernen Land, in dem der Kriegsverbrecher Haas so viele Freunde wie fand. Doch was ein Neger erst als Baumwollpflücker kriegt, das ist Betrug. Das dachte, dass er merkte, dass er Baumwollwäsche trug. Er zog sich aus bis auf die Haut, mied jedes Haus und sagte laut: Es ist mir gleich, ich werd nicht weich, ich mache mit dem Unrecht keinen Pakt. Und er war nackt.
Vor über 40 Jahren schreibt der Franz Hohlers Lied «Friedrich, der Gerechte». Eine Ballade über einen, der probiert, ein gerechtes Leben zu führen und dabei kläglich scheitert. Und weil das Lied in einer Zeit entstanden ist, wo ein Künstler auch einmal den Zeigefinger ausfahren konnte, ohne dass gerade allen der Laden runter ist, hat die Ballade von Franz Hohler auch eine Moral.
Denn die Moral ist für uns Ungerechte sehr bequem. Wer gerecht sein will, verreckt.
«Wer gerecht sein will, verreckt», hat der Franz Hohler 1970 gesungen. Heute sagen wir vielleicht ab und zu: «Ja, ich weiss schon, aber was soll ich machen? Blut rumlaufen?» Natürlich nicht, aber wer will, kann anders einkaufen. Wie und wie schwierig das ist, obwohl es recht einfach wäre, auf das kommen wir gerade. Und wir gehen auch der Frage nach, ob fair hergestellte Kleider ein Stilproblem haben. Wir reden mit dem SRF3-Stilexperte Jeroen van Rooyen, der ganz allgemein sagt:
Man wird in der Mode dauernd und überall beschissen. Und das gehört so ein bisschen zur Mode dazu. Lustig ist, dass die Leute sich das anders als beim Essen viel mehr gefallen lassen. Aber ich glaube, da muss sich etwas ändern.
Der vielleicht einfachste Weg mit eventuell grosser Wirkung heisst, weniger einkaufen und die Sachen länger tragen. Es geht um die Entschleunigung der Textilindustrie. Ein Business, das daran interessiert ist, möglichst viele Kleider zu verkaufen, die möglichst schnell wieder ersetzt werden müssen. Dazu mehr nach Deichkind. Leider geil.
Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an den Buntstift, Mama sagt, lass das, doch es entspannt mich. Leider geil. Diagnose, Psychose, mir doch egal, denn ein Limit vor dem Aufstehen. Leider geil. Weg mit dem Atom, hörst du sie schreien und ich lade mein Smartphone. Leider geil. Hab endlich einen Job, muss morgen früh raus, versack in der Kneipe. Leider geil. Die Zähne sind braun, es tut noch nicht weh, ich geh nicht zum Zahnarzt. Leider geil. Ich dekoriere besoffene Freunde, ist zwar gemein, aber leider geil. Schlecht für den Nachwuchs, schlecht für die Nordsee, schlecht für den Kopf, doch leider geil. Schlecht für dein Karma, schlecht für die Zukunft, schlecht für den Job, doch leider geil. Tu doch nicht so, du magst es doch auch, ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an, sie sind genauso wie wir. Tu doch nicht so, du magst es doch auch, ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an,
Zieh sie dir an. Weg mit den Büchern, weg mit dem Regal. Mein neuer Flatscreen.
Leider geil.
Die Bank schickt eine Rechnung, ich mach sie nicht auf. Ich schmeiß sie in Müll.
Leider geil.
Ich stehe morgens auf, der Kaffee schmeckt herrlich. Ich leg mich wieder hin.
Leider geil.
Ich kann gar nicht sehen, alles dunkel. Doch Sonnenbrille im Club ist.
Leider geil.
Die Platte von Leichen war nicht so mein Ding. Doch ihre Shows sind.
Leider geil.
Oh Gott, wer ist diese Schrulle neben mir im Bett? Ich war wohl gestern Abend.
Leider geil.
LED unterm Bett, LED unterm Schrank, LED unterm Sofa.
Leider geil.
Ein Drache und ein Krieger kämpfen auf dem Berg. Airbrush-Gemälde.
Leider geil.
Schlecht für die Quote, schlecht für die Quinte, schlecht für mein Quad.
Doch leider geil.
Schlecht für die Pläne, schlecht für die Plauze, schlecht für den Plot.
Doch leider geil.
Tu doch nicht so, du magst es doch auch.
Ich bin ein Teil von dir.
Guck dich doch um, sieh sie dir an.
Sie sind genauso wie wir.
Tu doch nicht so, du magst es doch auch.
Ich bin ein Teil von dir.
Guck dich doch um, sieh sie dir an. Sieh sie dir an. Sieh dir an. Ich schaue gerne viel, ich schaue gerne lang. Kennen Sie Barbara Salisch?
Leider geil.
Ich kann es mir nicht leisten, alles auf Raten. Die Karte glüht.
Leider geil.
Ich winke den Veganer mit dem Mund voller Hackfleisch.
Leider geil.
Oh, meine Katze, die ist leider tot, aber 3 Tage feiern war.
Leider geil.
Hör auf zu denken, schalt dein Gehirn aus. Follow your instincts.
Leider geil.
Ich hab Bock auf den Burger, Bock auf die Busen, Bock auf das Bier.
Leider geil.
Kleine Kinderhände nähen schöne Schuhe, meine neuen Sneakers sind.
Leider geil.
In diesem Lied hat sich gar nichts gereimt, hat niemand gemerkt.
Leider geil.
Tu doch nicht so, du magst es doch auch.
Ich bin ein Teil von dir.
Guck dich doch um, sieh sie dir an.
Sie sind genauso wie wir.
Tu doch nicht so, du magst es doch auch.
Ich bin ein Teil von dir.
Guck dich doch um, sieh sie dir an. Sieh sie dir an, sieh sie dir an.
Wahrheit, schlecht für den Bock. Schlecht für die Griechen, schlecht für die GEMA, schlecht für dein Gott.
SRF 3 Input.
Hand aufs Herz. Wie lange überlebt bei euch ein T-Shirt im Schnitt? Wandert es nach einem Jahr in die Altkleidersammlung? Oder habt es länger? 2 Jahre? 3 Jahre? Oder vielleicht noch länger?
Es kommt darauf an. Also meistens nicht lang. Da will ich nirgend wieder ein neues.
Also, wenn es gute Qualität hat, dann geht es schon. Dann kannst du schon 1-2 Jahre haben.
Ja, bei mir ist es etwa 2 Jahre.
Das ist unterschiedlich. Ich würde sagen, 1 Jahr.
Es gibt so Lieblings-T-Shirt, die man am liebsten eben nicht weggeht. Wenn es verwaschen ist, dann fliegt es schon mal. Aber ja, in der Regel lang.
Wenn wir weniger Kleider kaufen, die dafür länger tragen, hätte das klare Auswirkungen auf die Missstände in der Textilindustrie. Je mehr wir kaufen, desto mehr und desto schneller muss produziert werden. Für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken heisst das, mehr arbeiten, schneller arbeiten, aber selten mehr verdienen. Ist die schnelle Mode also einer von den ganz grossen Gegnern der fairen Arbeitsbedingungen in den Billigproduktionsländern? Die Christa Luginbühl von der Clean Clothes Campaign sagt:
Ein Teil des Problems ist wirklich die schnelle Mode. Ich nehme das schon so wahr, weil das eben das ganze Produktionsrad eigentlich so wahnsinnig schnell laufen, wo buchstäblich eben gewisse Leute unter die Räder kommen. Und das sind zuallererst mal die Näherinnen in den Fabriken.
Produktivität und Geschwindigkeit wird gross geschrieben. Die Sicherheit der Arbeiterinnen und Arbeiter bleibt aber vielfach auf der Strecke.
In Bangladesch hat sich eine Tragödie ereignet. Bei einem Brand in einer Kleiderfabrik sind über 100 Arbeiter, zumeist Frauen, ums Leben gekommen. Aus Bangladesch stammen viele der günstigen Kleider, die wir hierzulande kaufen. Der Unfall zeigt, Sicherheit für die Arbeiter ist zum Teil inexistent. Der Unfall ereignete sich in einem Industriebezirk vor den Toren der Hauptstadt Dhaka. Mehrere hundert Arbeiterinnen und Arbeiter konnten sich nicht retten, weil die Fluchtwege verschlossen waren. Neben den Toten gab es viele Verletzte.
Die Meldung über einen verheerenden Fabrikbrand in Bangladesch hat uns Ende letzten Jahr erreicht. Aber damit es den Angestellten von derartigen Fabriken ans Lebige geht, braucht es keine solche Katastrophe. Da reicht häufig auch schon der ganz normale Arbeitsalltag. Und darum erstaunt es nicht, dass es auch zu Arbeiteraufständen kommt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen um nicht weniger als ums nackte Überleben.
Sie gehen in Verzweiflung auf die Straße, weil sie einfach schlicht nicht wissen, wie sie das Reis für den nächsten Tag zahlen sollen. Wir beobachten das, in der Finanzkrise hat sich das wirklich zugespitzt. Zum einen beobachten wir es, dass uns zunehmend eben gesagt wird, auf Ebene von der Fabriken und mit den globalen Buyers wie H&M, dass Preise gedrückt werden, also dass gesagt wird, ja, jetzt sind wir eben in einer Krisensituation, jetzt müssen wir es noch ein bisschen billiger haben, etc. Oder dass Leute entlassen werden, die Verbleibenden müssen gleich viel leisten wie vorher, mit 10% mehr Personal. Das heisst, es gibt einfach längere unzahlte Arbeitsstunden.
Aufstand in Bangladesch. Den Näherinnen westlicher Kleider reicht der Lohn nicht zum Leben.
In Bangladesch hat es zum Beispiel 2010 sehr grosse Lohnaufstände gegeben. Die Regierung hat dann den Lohn ein bisschen angepasst. Heute sind wir auf 34 Franken pro Monat. Das ist einfach ein Lohn, den man auch in Bangladesch überhaupt nicht davon leben kann. Die Regierung hat aber auch noch eine Spezialeinheit bei der Polizei aufgebaut, also eine sogenannte Textilpolizei, die die Aufgabe hat, für Arbeiteraufstände zu unterdrücken. Das ist eine dramatische Situation, oder? Weil ich meine, jetzt in den letzten 3 Jahren war schon wieder so eine grosse Inflation in Bangladesch, schätzungsweise 8-10% im Durchschnitt. Das heisst, die Leute sind einfach täglich am Verlieren, was den Lohn anbelangt. Und de facto wirkt es sich wirklich eben so aus, dass sie dann zu wenig Nahrungsmittel haben, dass sie sich Mangel ernährt sind und dass sie eigentlich überhaupt nicht körperlich fit sind, für so eine harte Arbeit in der Fabrik zu machen.
Wir gehen zurück in die Schweiz, zurück zu meinen 2 T-Shirts. Einem roten T-Shirt aus dem H&M für 99 und dem grünen von Switcher für 24 Franken. Irgendwie habe ich gerade mit beiden ein bisschen ein Problem. Das rote für 99, das beißt mich, weil ich daran denke, unter welchen Arbeitsbedingungen das T-Shirt wahrscheinlich hergestellt worden ist. Das andere für 24 Franken, das beißt mich zwar weniger, dafür sitzt es nicht. Ich bin zwar weder ein guter Mensch noch ein Modefreak. Ich habe einfach gerne Kleider, die lang haben und die bequem sind. Wie sie aussehen, ist mir dann aber doch nicht ganz egal. Und darum nehme ich meine 2 Shirts und gehe zu einem, der sich auskennt mit Kleider und Mode. Zu unserem Stilexperten Jeroen van Rooyen. Und ich bin gespannt, was er zu meinen 2 Shirts sagt.
Mir fällt auf, dass das T-Shirt von H&M eine dicke Aufschrift hat im Nacken, «Made in Bangladesch». Das finde ich recht mutig, das drucken die meisten noch ganz klein irgendwo ins Innenetikett. Und mir fällt auf, dass das T-Shirt von Switcher relativ unmodisch daherkommt.
Also kann man sagen, das coolere T-Shirt ist welches?
Das coolere T-Shirt ist für mich eindeutig das von H&M. Es ist modischer geschnitten, es ist taillierter, es hat einen frecheren Ärmel, der Kragen ist schmaler geschaffen und V-Hals. Dagegen ist das von T-Shirt wirklich so ein ganz langweiliges Standard-T-Shirt mit einem gerippten, angesetzten Buntkrägli. Also da ist wirklich modisch gar nichts dran.
Es ist schon eine Marktlücke, oder nicht? Also die trendigen, fairen Hersteller.
Bis jetzt schließt sich das oft leider aus, Fair Fashion und Mode. Aber da ist sich etwas am Ändern. Also die modischen Hersteller, die entdecken das Thema, beziehungsweise die Fair Trade Hersteller werden immer modischer. Das bewegt sich aufeinander zu. Jetzt ist halt Switcher wirklich so ein Anbieter für absolute Basics und entsprechend sieht das dann halt aus. H&M muss immer irgendwie Fashion machen, weil für das sind Schweden bekannt und man würde nicht für ein normales, langweiliges T-Shirt dort hingehen.
Du zupfst gerade so an diesen Nähten und so. Wie sind die beiden Shirts verarbeitet?
Das regt mich immer auf, wenn irgendwie so ein paar Fäden rausstehen und so weiter. So auf die Schnelle würde ich sagen, die mögen miteinander mithaben. Sie haben beide hinten im Kragen ein ordentliches Bändeli, wo die Naht abdeckt ist, damit es nicht ripscht auf den Schultern und im Nacken. Also es sind eine Art so wie Standardvorgänge, die ich da sehe. Mich dunkt, dass das T-Shirt von Switcher, das mehr als doppelt so teuer ist, nicht automatisch mehr als doppelt so gut gemacht ist.
Okay, das ist jetzt ein ziemlich bitteres Fazit vom SRF3-Stilexperten. Beide Shirts sind ähnlich gut verarbeitet und wenn es um den Schnitt geht, gewinnt das rote Billig-Shirt für 9,90 Franken auf der ganzen Linie. Der Schnitt, der kommt bei unserem grünen Shirt für 24 Franken, aber auch nicht an erster Stelle. Das wird klar im Gespräch mit dem Vater von dem Shirt, dem Switcher-Gründer Robin Cornelius.
Für uns die Politik ist folgendes. Erstens ist die Qualität. Was ich meine mit Qualität? Das heißt ökologische Bedingungen, soziale Bedingungen, CO2-Ausstoß, Wasserkonsum, Mode of Transportation, alle, für mich das ist Qualität. Das zweite Kriterium ist Bequemheit, nicht der Schnitt. Viele andere, super cool, billig und super Schnitt, einkaufen, wegschmeißen, einkaufen, weg, wie eine solche Musik. Solange der Schnitt geht, gute Farbe, schöne Farbe und okay, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und drittens kommt der Preis.
Und viertens eine neue Idee im Haus Switcher. Robin Cornelius will den Datumsstempel entwickeln für seine Kleider. Also einen Stempel mit dem aufgedruckten Datum. Peng, da auf Kleider. So sieht man jedem Kleidungsstück an, wie alt das ist. Was das bringt? Seine Idee ist, dass ein Kleidungsstück mit dem Alter auch an Coolness und Stil gewinnt. Also nicht in und neu soll in der Welt von Robin Cornelius angesagt sein, sondern
je länger, je besser. Das ist cool. So lieber weniger einkaufen und unverwüstlich behalten.
Das ist genau das Entschleunigen von dieser Textilindustrie, die möglichst einen schnellen Durchlauf machen will. Ist aber auch ein bisschen ein Traum, dass die Leute so beginnen zu denken, dass sie sagen, hey, ich habe diesen Pulli seit 12 Jahren, das ist cool.
Alles ist, geht über Träume. If you can dream it, you can make it. Erstmal muss man träumen, sonst keine Chance, keine Motivation, keine Vision. Es fängt an mit Träumen. Das Wichtigste ist, egal ob im Moment nur einige Prozent so denken, das ist mir total egal. Was ist ein Trend? Warum brauchen wir 15, 20, 30 T-Shirts oder in unserem Schrank? You have to keep the best friends.
Die besten Freunde behalten, das klingt gut. Beim Blick in meinen Kleiderschrank merke ich dann allerdings, dass meine besten Freunde unterschiedlicher nicht könnten sein. Da hat es Shirts, die ich auf irgendwelchen Märkten in irgendwelchen Ländern für kein Geld gekauft habe, die ich schon seit Jahren anhabe. Und es hat auch Sachen, die irgendwo in der Nähe von Fair Fashion eingestuft sind. Eine Linie gibt's nicht. Genau so erinnere ich mich an Fair Fashion Kleider, die nicht lang gehabt haben und an Billigmode natürlich auch, die schnell im Kleidersack gelandet ist. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das mit der Qualität in Bezug auf Verarbeitung und Lebensdauer sei ein bisschen Glückssache. Wenigstens hat mein grünes T-Shirt einen sogenannten Respect Code auf dem Zettel im Nacken. Mit dem Code kann ich im Internet herausfinden, wo, wer, wie und mit was mein T-Shirt hergestellt worden ist. Das ist ein Service, den auch unser Stilexperte Jeroen van Rooyen als wichtig einstuft.
Ich kann nicht ganz verstehen, wie sich die Welt aufregen kann über ein bisschen Pferdefleisch in Lasagne und gleichzeitig tausende von Leuten rumlaufen mit Pullover, wo zwar drin steht Kaschmir, aber wahrscheinlich kein Gramm Kaschmir drin ist. Man wird in der Mode dauernd und überall beschissen. Und das gehört so ein bisschen zur Mode dazu. Lustig ist, dass die Leute sich das anders als beim Essen viel mehr gefallen lassen. Aber ich glaube, da muss sich etwas ändern.
Wo stossest du an Grenzen, wenn du zum Beispiel dich einkleidest?
Für mich geht modisches Flair natürlich zuerst vor. Also ich kann nicht in einen Laden gehen und mich zuerst einmal erkundigen, wo sind die fair produzierten Sachen, wo sind die Organic Cotton und so weiter. Das ist für mich sekundär. Es ist für mich wichtig, aber es ist für mich nicht wichtiger als eine modische Aussage. Insofern wäre es ideal, wenn ich etwas Modisches finde und dann im Etikett noch sehe, Fair Fashion, dann freue ich mich doppelt.
Wie kaufen wir ein, ohne es uns dabei die Lust vergeht? Gibt es irgendwelche Faustregeln und Orientierungshilfen? Ja, die gibt's. Es gibt zum Beispiel eine App fürs Handy von der Clean Clothes Campaign. Wie weit und wohin einem die App bringt, das schauen wir gerade an. Außerdem, wie fair ist Fair Fashion und was würde ein T-Shirt erzählen? Also, wenn's könnte reden. Das klären wir gerade nach einem musikalischen Ausflug aufs Baumwollfeld mit der Odetta Cottonfields.
When I was a little baby, my mama would drop it in the crib, in the mold. Cotton fields at home.
It was down in Louisiana, just a mile from a Texarkana, in them old cotton fields at the home. I was over in Arkansas, the people did ask me what you're coming for. I was over in Arkansas. The people did ask me what you call me up for in them old cotton fields at home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from a Texarkana, in them old cotton fields at home. When I was a little baby, my mama would rock me in the cradle, in them old cotton fields at home. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle, in them old cotton fields at home. Oh, when them cotton balls get rotten, you can't pick very much cotton in them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, just a mile from a Texarkana, in them old cotton fields at home.
Input. Es geht immer rüber. Sex, Rock, Rock'n'Roll und Music und Cashflow und Erfolg, meine Brand. Ist das nicht wahnsinnig?
Bis jetzt schließt sich das oft leider aus, Fair Fashion und Mode.
Ja, ich glaube, das ist eine Marktlücke. Ich glaube tatsächlich, dort wäre eigentlich noch viel nachholbar darf. Ich glaube, man muss halt in dem Sinne auch versuchen, für sich selber ein bisschen kreativ zu sein.
Input. Wer beim Kleiderkaufen nicht nur auf den Preis, den Schnitt und die Verarbeitung schauen will, sondern eben auch darauf, unter welchen Umständen die Kleider hergestellt worden sind, hat es nicht einfach. Es gibt zwar Hilfsmittel, Bücher und Internetseiten, die einem helfen, sich im Etiketten- und Labeldschungel zurechtzufinden. Nimmt man diese Herausforderung aber an, dauert der Kauf von einem T-Shirt plötzlich nicht mehr 2 Minuten, sondern etwa eine halbe Stunde. Und am Schluss geht man vielleicht ohne T-Shirt heim, weil das Shirt, das einem so etwas wie ein gutes Gewissen gibt, nicht unbedingt das Shirt ist, wo am besten sitzt. Die Clean Clothes Campaign, die Kampagne für fair gehandelte und unter fairen Bedingungen hergestellte Kleider, hat eine App fürs Handy entwickelt, die rund 80 bekannte Kleidermarken in 5 Kategorien einteilt. Das geht von einer grauen Kategorie, der sogenannten Verweigerer, also Kleidermarken, die keine Auskunft über die Herstellung von ihren Produkten geben wollen, bis hin zu den Fortgeschrittenen, denen, die an ihrer Transparenz arbeiten. In der grauen Kategorie, also denen, die keine Auskunft geben, finden wir unter anderem Marken wie Burton, Carhartt, Diesel, New Yorker oder auch Rip Curl. Ein bisschen weiter oben, in der zweitbesten Kategorie, die heisst übrigens Durchschnitt, dort finden wir Firmen wie H&M, Coop, Migros C&A oder Galida. Und in der besten Kategorie treffen wir unter anderem auf Jack Wolfskin, Switcher, Mammut oder Odlo. Fortgeschritten heisst diese Kategorie. Natürlich frage ich mich, was für eine Marke denn in der Kategorie vorbildlich wäre, wenn es denn so eine Vorzeigekategorie gäbe. Wäre sie leer? Die Antwort von der Christa Luginbühl von der Clean Clothes Campaign ist nicht überraschend.
Ja, ich glaube, sie wäre tatsächlich leer, die sogenannte Vorzeigekategorie. Ich meine, alle, die sich im Textilmarkt bewegen, bewegen sich in einem hochproblematischen Markt. Es ist ja natürlich so, dass eben der globalisierte Markt, da ist einfach, muss man wirklich sagen, ist durchdrungen von sehr vielen Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen und dem kann man wie auch gar nicht entfliehen. Ich glaube, es gibt nicht einfach die perfekte Produktionsstätte. Es gibt sehr wohl die, die engagierter ist und bessere Bedingungen hat, aber es gibt eigentlich überall Verbesserungsbedarf und es wäre sehr schön, wir könnten jetzt als Kampagne gewisse Labels wirklich promoten oder gewisse Sachen wirklich sagen, das ist super, aber wir sind leider einfach weiter davon entfernt. Und von dem her spiegelt die App natürlich ein bisschen pragmatisch, sage ich jetzt mal, so eine Einschätzung, wo halt die Firmen sich bewegen.
Natürlich spreche ich auch den Switcher-Gründer, den Robin Cornelius, auf die imaginäre Vorzeigekategorie von dieser App an und frage ihn, wo denn eine Firma, die sich Transparenz und Fair Fashion auf die Fahne schreibt, noch Verbesserungspotenzial hätte?
Gute Frage. Wären wir eine Stiftung oder eine NGO, das wäre etwas anders. Logisch. Ein NGO hat nur ein Ziel, seine Mission zu erreichen. Aber wir sind gemischt mit Cashflow zu machen, Leute zu bezahlen, Banken und so. Und zweitens, diese Kategorie sollte kommen bald, meiner Meinung nach, weil wir werden sehr weit gehen mit dieser Rückverfolgbarkeit.
Wenn ihr selber schauen wollt, wie fair eure Lieblingskleider produziert sind, den Link zu dieser Gratis-App findet ihr auf unserer Homepage auf srf3.ch.
SRF3 Input.
Mode, Trend und Stil, das sind die drei grössten Finde von fair gehandelten und unter fairen Bedingungen hergestellten Kleidern. Auf diesen bitteren Schluss kommt man unweigerlich immer wieder. Der Preis, der spielt nicht so eine grosse Rolle, weil teuer gleich fair ist ein Vergleich, der nicht aufgeht, genauso wenig wie man kann sagen, dass günstig immer schlecht ist in Bezug auf den Fair-Fashion-Gedanken. Vis-à-vis von mir sitzt der Switcher-Gründer Robin Cornelius in einem violetten und leicht verwaschenen Shirt, nicht den neuesten Jeans und gut getragenen Lederschuhen. Über dem Stuhl hängen eine ziemlich neue Softshell-Jacke aus eigener Produktion. Modisch ist anders, würde da wahrscheinlich manche sagen. Im Gespräch mit dem Robin Cornelius zeigt sich dann aber auch, dass beim Thema Mode sofort Grundsatzdiskussionen aufkommen.
Was ist Mode für dich? Ist es eine neue Farbe? Ist es ein Schnitt? Oder ist es nur eine Attitude? Mode, ich trage nie etwas modisch. Diese T-Shirt ist 4 Jahre alt. Bin ich modisch? Sicher nicht. Relax. Ich brauche nicht von dieser Marke dieses Set. Und dann ist es kompliziert. Aber was passt mit was? Mehr und mehr Leute werden so sein. Nein?
Und die Frauen?
Die Frauen ist etwas anderes. Wenn du gehst zur Mode, die Frauen, sie einkaufen lieber etwas, okay, ein bisschen schön, aber mehr ruhig. Schwarz, Marin. Und die Frauen behalten ein Kleid, 1, 2, 3 Jahre, nehmen das raus wieder. Aber der Mann wegschmeißt. Die Frauen sind mehr verantwortlich als die Männer, was betrifft Mode. Ich glaube, die Frauen sind mehr, sind nicht die, wie man sagt, die Modelücke, man spielt mit, sie konsumieren. Nur die Jungen, sie brauchen eine Identität zu finden.
Natürlich weiss der Robin Cornelius, dass das nicht ganz der Realität entspricht, aber sein Credo ist ja auch, alles fängt mit Träumen und Utopien an. So oder so, bewusst Kleider kaufen ist und bleibt schwierig, das ist der Christa Luginbühl von der CCC noch viel bewusster als anderen Bewussten. Schliesslich beschäftigt sie sich hauptberuflich mit dem Thema und natürlich kommen ihr von allen Seiten her Geschichten entgegen, wenn sie durch ein Kleidergeschäft läuft. Ich stelle mir es schwierig vor, wenn Christa Luginbühl mit all ihrem Wissen vor einem Kleidungsstück steht, wo ihr unglaublich gut gefällt und frage sie, ob man in so einem Moment nicht manchmal auch einfach alles ausblendet, was man weiss.
Ich glaube, ganz ausblendet tue ich es tatsächlich nicht. Da bin ich zu fest im Thema drin. Ich beschäftige mich seit über 5 Jahren 100% mit dem Thema. Das ist mein Arbeitsalltag. Aber gewisse Kompromisse muss auch ich eingehen, weil ich meine, man hat nicht eine endlose Auswahl und es ist auch wichtig, dass man wie nicht verzweifelt an diesem Wunsch, quasi korrekt einzukaufen, weil ich glaube, das ist relativ schnell, kann man so irgendwie in eine Frust hineinlaufen, wo man so denkt, ja, ich kann ja eh nichts machen und was soll ich überhaupt, etc. Es ist eben wichtig schon, dass man sich überlegt, ja, wo habe ich Handlungsspielraum? Also kann ich zum Beispiel, nehme ich mir zum Beispiel vor, dass ich meine Unterwäsche konsequent aus Biobaulen kaufe, als mal einen ersten Schritt, oder meine Socken aus Biobaulen, oder eben überhaupt, wie häufig kann ich einkaufen, wie tue ich meine Sachen so einkaufen, dass ich sie auch längerfristig tragen kann, dass ich sie kombinieren mit verschiedenen Sachen. Oder mache ich mal, was relativ häufig jetzt so ist aufgekommen in der Schweiz, in so Kleidertauschbörsen. Ich finde das noch eine recht reizvolle Art, wie man die Garderobe auch mal auf eine andere Variante erneuern, als einfach nur mehr in den Laden gehen.
Der Zyniker sagt jetzt natürlich, dann nehme ich ja diesen Menschen ihre Arbeitsplätze weg, wenn ich weniger Kleider kaufe.
Es ist tatsächlich eine zynische Aussage. Es ist eine Aussage, die man relativ oft von Firmen hört, wo man sagt, ja, ohne uns hätten Hunderttausende von Leuten gar keinen Arbeitsplatz etc. Ja, das stimmt, aber die eigentliche Leistung wäre natürlich, wenn der Arbeitsplatz fair ist. Das heisst, man kann nicht mit der reinen Schaffung von einem Arbeitsplatz nachher rechtfertigen, dass man ein ausbeuterisches System unterstützt. Und das ist sonst eben wirklich sehr zynisch.
Kreativität ist gefragt. Eigeninitiative und andere Ansätze. Also, wenn man dann etwas verändern will. So einen Ansatz haben wir gerade angesprochen. Die Kleidertauschbörse, die einem immer wieder unter dem englischen Begriff Clothes Swapping begegnet. Offenbar eine angesagte Sache. Es gibt sogar eine amerikanische Band, die heisst State Radio, die an ihren Konzerten Altkleider sammelt und Informationsstände zu Wohltätigkeitsprojekten aufstellt. Clothes Swapping. Mit dem Ausdruck konfrontiere ich auch unseren Stilexperten, Jeroen van Rooyen.
Das ist so ein Trendthema, das medial immer wieder aufpoppt und vielleicht in gewissen Subkulturen auch gemacht wird, dass die Leute untereinander, die gleich sind T-Shirts und so weiter tauschen. Ich glaube aber, dass die meisten Leute keine getragene Kleider tragen wollen. Also auch die Leute, die mit Lust und Leidenschaft ins Brocken gehen, obwohl sie eigentlich neue Kleider tragen können, das ist eine Minderheit.
Ich habe auch gelesen von Ateliers, wo man die alten Kleider bringen kann und die werden dann zu neuen verarbeitet. Hast du so etwas schon mal ausprobiert?
Eine schöne Idee. Ich würde das jetzt nicht ausprobieren, weil ich selber nähe. Also ich kann selber eine Jacke verändern oder eine Hose enger machen. Ich brauche das nicht. Ich stelle aber fest, dass es ein Aufwand ist, wo manchmal in keinem Verhältnis zum Preis vom Kleidungsstück steht. Ich glaube, das Aussterben vom Handwerk hat natürlich auch mit allgemein gesunkenen Preisniveau von Kleidung zu tun. Ein T-Shirt, das 9,90 Franken kostet, musst du einfach nicht ändern, weil die Änderung wird vielfaches mehr kosten als der Einstandspreis.
Auf srf3.ch findet ihr zum Thema Fair Fashion noch ein paar Links. Für alle, die im einen oder anderen Aspekt von diesem Thema noch etwas genauer nachgehen wollen. Dort könnt ihr diese Sendung auch nachhören oder als Podcast abladen. Und irgendwie kann ich jetzt einfach nicht anders als das Schlusswort von dieser Sendung einem von meinen beiden T-Shirts geben. Und zwar im roten, im Billig-Shirt. Weil sich die Lebensgeschichte von diesem T-Shirt irgendwie besser eignet für die Kinolinwand im Kopf.
Ich bin ein T-Shirt. Billig-T-Shirt. So werde ich oft etwas abschätzig in den Ländern genannt, in welchen ich verkauft werde. Aber ich bin eigentlich ganz cool, denn ich bin in. Also zumindest für eine gewisse Zeit. Mein Schnitt ist modisch. Trendy. Ich komme aus Bangladesch. Allerdings habe ich afrikanische Wurzeln. Also ganz am Anfang wuchs ich in Burkina Faso als Baumwollfaser aus einem Strauch. Meine Kindheit war nicht unbedingt einfach. Ständig wurde ich mit Chemikalien besprüht. Ich sei nicht besonders resistent, sagte man mir. Erst viel später erfuhr ich dann von anderen T-Shirts, welche eine glücklichere Jugend hatten. Sie seien aus Bio-Baumwolle, sagten sie mir. Bio. Logisch, das habe ich auch schon gehört. Und dieses klang irgendwie nach einem besseren Start ins Leben. Doch so hat nun mal jeder seine eigene Geschichte. Zum T-Shirt wurde ich übrigens etwas später, eben in Bangladesch, nachdem ich mich von der Faser zum Faden und später zum Stoff verarbeiten ließ. Das Färben war dann für mich nicht ganz so schlimm wie für die Bio-Kids, denn ich war mir an Chemikalien ja schon einiges gewöhnt. In den Ländern hier in Europa muss man mich übrigens nicht besonders anpreisen. Die Leute finden mich meistens schnell. Mich bekommt man ja auch für weniger als 10 Franken. Ich bin ein Angebot. Ein Schnäppchen, werde ich oft genannt. Um mich zu kaufen, muss ein Schweizer oder eine Schweizerin mit einem Durchschnittseinkommen etwas mehr als 15 Minuten arbeiten. Bräuchte er im Leben nichts anderes als T-Shirts, dann könnte er sich mit einer geleisteten Arbeitsstunde also fast 4 von meiner Art kaufen. Die Schneiderin, die mir vor kurzem die Naht am linken Ärmel anbrachte, verdient pro Stunde 23 Rappen. Wenn sie mich also in der Schweiz kaufen wollte, müsste sie, Moment, also sie braucht etwas mehr als 4 Stunden, um einen Franken zu verdienen, mal 10, macht mehr als 40 Stunden, also etwa eine Arbeitswoche müsste sie arbeiten, um mich zu kaufen. Wobei das auch nicht ganz stimmt, denn sie arbeitet oft mehr als 40 Stunden pro Woche, viel mehr, oft 12 Stunden pro Tag, manchmal sogar mehr. Und das manchmal sogar 7 Tage die Woche. Ja, da kommt ganz schön was zusammen. An Stunden. An Stunden, die ihr teils dann nicht mal bezahlt werden. In der Schweiz verdienen also viele Menschen pro Stunde so viel wie ein Fabrikarbeiter oder eine Arbeiterin in Bangladesch im Monat. Okay, ich bin zwar nur ein T-Shirt, aber ich mache mir auch so meine Gedanken. Und auch ich habe viele Fragen. Ich stelle mir bloß nicht mehr alle, denn ich habe viel erlebt auf meiner Reise und wenig verstanden. Vor circa einem Jahr entdeckte mich Stefan in einem Kleiderladen. Er kaufte mich zusammen mit einer Jeans und ein paar Socken. Anprobiert hatte mich nicht, doch zum Glück passte ich ihm und er mir auch, denn Stefan trug mich oft. Ich war mit ihm im Ausgang, wir spielten Fußball zusammen, ja sogar in die Ferien nach Mexiko durfte ich mit. Seit gut einem Jahr gehöre ich zur Garderobe von Stefan. Ich bin etwas aufgeregt, denn wenn alles nach Plan läuft, dann lande ich demnächst in der Altkleidersammlung und meine Reise geht weiter. Oder ja, eigentlich geht sie zurück, meine Reise. Zurück nach Afrika. Soll schön sein da, habe ich mir sagen lassen. Dein Burkina Faso, wo ich als Baumwollfaser an einem Strauch gepflückt wurde. Ich erinnere mich nicht mehr so genau an dieses Land. Ich war ja noch sehr jung. Damals war ich ja einfach ein weißes Büschel Baumwolle an einem Strauch. Bald werde ich wieder dort sein. Ich, das T-Shirt. Und vielleicht werde ich ja die Haut eines Baumwollpflückers vor der Sonne schützen. Die Haut eines Arbeiters, der den Rohstoff für neue T-Shirts erntet, welche dann auf dieselbe Reise gehen, welche ich schon hinter mir haben werde. Vielleicht ist es ja derselbe Arbeiter, der mich vor ein paar Jahren gepflückt hat. Das wäre filmreif. Wenn er fleißig war und eine gute Ernte hatte, dann hat er ja vielleicht das Geld für mich. Ein bisschen Geld für ein T-Shirt aus der Altkleidersammlung. Ich weiß schon, viele von euch denken, dass wir, die Altkleider, in den armen Ländern an die armen Menschen verteilt werden. Doch das ist ein Märchen. Oder eher die Ausnahme. Mit uns kann man natürlich noch ein letztes Mal Geld verdienen. Und daher werden wir verkauft. Aber das ist eine andere Geschichte.
Input Podcast auf SRF 3.